Deutschlandfunk Interview.
In den letzten zwei Wochen haben wir immer wieder darüber berichtet und berichten müssen, dass zwischen Armenien und Aserbaidschan die Panzer sprechen, dass Menschen sterben, dass der Konflikt wieder einmal blutig geworden ist. Heute Nacht hat es dann eine Nachricht gegeben aus Moskau. Es sei eine Waffenruhe vereinbart worden. Und die spannende Frage, die da im Raum steht, löscht der Brandstifter jetzt das Feuer? Denn das Ganze hat in Moskau stattgefunden. Darüber möchte ich reden mit Elmar Brok, lange für die CDU im Europaparlament. Jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Brok.
Guten Morgen, Herr Zweide.
Herr Brok, ist das nun eine gute Nachricht und glauben Sie das oder haben Sie eine Hoffnung?
Nun, jeder Waffenstillstand ist eine gute Frage, aber das hat man ja schon mehrfach gehabt. Damit ist der Konflikt selbst noch nicht gelöst. Also es ist eine gute Nachricht, dass nicht mehr geschossen werden soll ab heute Mittag. Aber damit ist noch in keiner Weise dieser Konflikt, der ja seit Anfang der 90er Jahre schwelt, nicht gelöst.
Genau das ist natürlich gesagt worden. Es sollen jetzt, so heißt das in den etwas dürren Kommuniqués, die wir haben, also wir haben ja kaum Nachrichten oder Informationen, es soll ernsthaft verhandelt werden. Was müsste denn verhandelt werden?
Nun, die Frage ist, dass formal gesehen die Region Bergkarabach aserbaidschanisches Gebiet ist, völkerrechtlich gesehen, und auch die umliegenden Bezirke, die von Armenien oder von Bergkarabach besetzt sind. Bergkarabach ist eine Provinz, die übersetzt gebirgiges Schwarzer Garten heißt, in dem vornehmlich 80% Armenier leben. Und dies ist in einem Krieg 92-94 annektiert worden, de facto von Armenien, aber diese Gegend benennt sich als selbstständigen Staat, der von niemandem anerkannt worden ist. Hier kann man sagen, dass ein Druck ausgeübt wird auf Armenien immer wieder, dass dort Sorgen besteht, dass bei den Wirren der 90er Jahre ein neuer Völkermord geschieht, wie das in Armenien durch die Türken hier im Ersten Weltkrieg widerfahren ist. Und das spielt jetzt eine große Rolle, dass da die Armenier aus diesen historischen Erinnerungen heraus das Gebiet, das sie mehrheitlich bewohnen, nicht aufgeben wollen. Aber es gäbe genug Möglichkeiten, wenn man sich vernünftig verhält, doch hier zu einer Lösung zu kommen. Und es gibt Vorschläge der Minsk-Gruppe, der OSZE, die ja jetzt wieder tätig werden soll, nach der Einigung heute Nacht, die geführt wird, von Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten Verhandlungen neu aufzuführen. Diese Gruppe hat schon mehrfach Vorschläge unterbreitet, das erste Mal 1997. Und die sind aber immer wieder abgelehnt worden. Aber es gäbe eigentlich bei Vernunft, wenn nicht auf beiden Seiten man gegenseitig das Nationalistische hochputscht, eine Lösung, die im gemeinsamen Interesse wäre.
Wir kommen gleich nochmal auf die Lösung. Lassen wir uns die Interessen anschauen. Auf der einen Seite die Armenier mit Russland in der Hinterhand und Aserbaidschan mit der Türkei in der Hinterhand. Das ist ja auch ein interessanter Konflikt, weil man nie genau weiß, ob Herr Putin und Herr Erdogan nun zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist, glaube ich, noch viel sehr komplizierter. Russland benutzt dieses Gebiet als so einen Frozen Conflict, wie es auf andere Art und Weise mit Moldawien macht, wie er es in der Ukraine mit der Ostukraine macht, wie er das mit den gesetzten Gebieten in Georgien macht. Offiziell unterstützt Russland Armenien. Es gibt eine Militärbasis in Armenien. Es gibt zu günstigen Konditionen Waffen an Armenien. 40% des Bruttoinlandsprodukts Armeniens geht fürs Militär drauf, ein Wahnsinn. Auf der anderen Seite verkauft sie aber auch die Waffen an das reiche Aserbaidschan, das Reich relativ reich ist durch Öl und Gas. Das heißt, sie stattet beide mit den Waffen aus. Und das ist eines der perversen Angelegenheiten. Und wenn die Türkei zusätzlich noch hineinkommt, dann spielen auch historische Gründe eine Rolle, denn die Türkei sagt, diese Region Armenien sei eigentlich türkisch oder aserisch. Die Aserer sind Muslime, gehören zu den Turkvölkern und Armenien ist christlich, weil im 14. Jahrhundert dieses Jahr zum Osmanischen Reich gekommen sei. Aber es haben dort vorher schon auch Armenier gewohnt, sodass das eine historisch so verwackelte Angelegenheit ist, die mit all den Emotionen, die damit verbunden sind in der Region, bisher nicht zu einer Lösung haben kommen lassen.
Jetzt hat sich Moskau wieder mal eingeschaltet. Ich habe vorhin schon gesagt, der Brandstifter will jetzt Feuerwehr spielen. Jetzt haben Sie angesprochen nochmal die anderen Mächte, die Europäische Union, die Amerikaner. Sind die Amerikaner im Moment überhaupt handlungsfähig oder auf dem Spielfeld?
Das ist ja das Problem. Einmal ist im Gegensatz zu den 90er Jahren und dem Jahrzehnt danach ist nicht vernünftige Beziehung zwischen Russland, den USA und den Europäern. Die Europäische Union selbst ist auch nicht beteiligt, sondern Frankreich in dieser Minsk-Gruppe. Wir müssen feststellen, dass einmal die Beziehung zwischen den dreien nicht konstruktiv funktioniert. Das zweite ist, dass die Führungskräfte aus den USA und aus Frankreich und Europa sich bisher an der Frage nicht beteiligen, wohl aber Lavrov und Putin. Und dass es, glaube ich, eine Schande ist, dass die Europäische Union hier nicht wirklich aktiver ist. Aserbaidschan und Armenien gehören zur östlichen Partnerschaftspolitik der Europäischen Union. Sie haben Verträge mit der Europäischen Union. Sie wollten, zumindest in Armenien, wollten auch einen Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Union haben, so wie die Ukraine das gehabt hat, ist aber der damalige Präsident Serge Sargsyan ist aber gezwungen worden, wie er immer selbst gesagt hat, in Moskau unter der Drohung, dass die Russen sie fallen lassen, gegen Aserbaidschan gezwungen worden, in einer trüben Drucksituation, dass er das nicht unterschreiben könnte und deswegen 2014 aus dem Projekt ausgestiegen ist.
Ja, aber die entscheidende Frage ist, was könnte Europa denn tun, wenn wir sagen, Frankreich plus Europa, könnte das irgendetwas bewirken jetzt in diesem Machtvakuum, das in das Russland jetzt ja stößt?
Ja, sie sind beide Mitglied dieser äußerlichen Partnerschaft. Es gibt vertragliche Bindungen, wenn auch nicht im Rahmen eines Assoziierungsvertrages, wie mit Ukraine und Georgien und Moldawien. Und hier müsste man, glaube ich, einen höheren Level ansetzen. Erklärungen aus Brüssel reichen da nicht. Moskau hat eingeladen die Außenminister nach Moskau und hat heute Nacht etwas erreicht. Wir, Herr Borrell, geben Erklärungen ab. Ich glaube, hier müsste man mehr Initiative ergreifen. Hier müsste man Shuttle-Diplomatie machen. Hier müsste man deutlich machen, wo die Vorteile liegen für beide Seiten, um eine Einigung zu erreichen.
Und Sie glauben, dass die Europäische Union die Macht hätte, das zu tun, wenn man es nur entschlossen genug anginge, konjunktiv?
Sicherlich nicht allein, sicherlich nicht gegen Russland. Deswegen ist es ja wichtig, dass man diese Minsker Gruppe nutzt. Aber man müsste in dieser Frage aktiver sein und das nicht den Russen allein überlassen. Denn die Russen haben kein Interesse daran, dass dieser Konflikt letztlich gelöst wird. Denn wenn er gelöst wäre, würden diese beiden Länder aus der Abhängigkeit von Russland sich verabschieden können. Und hier muss man deutlich machen, welche Möglichkeiten es gibt. Bergkarabach, das hat ja die Minsk-Gruppe mal vorgeschlagen, sollte in einer Volksabstimmung entscheiden, wohin es hingeht. Das geht dann nach Armenien. Dafür müsste man in Armenien aber die umliegenden besetzten Gebiete, die aserisch sind, freigeben. Aber dafür müsste man einen Zugang schaffen. Und jetzt kommt ein weiteres Element hinzu. Es geht im Südwesten von Armenien, die Region Nachitschewan, aus der die Familie des aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev kommt. Und das gehört zu Aserbaidschan. Die möchten auch einen Zugang von dem eigentlichen Aserbaidschan zu dieser Region, zu ihrem Land haben. Ja. Man könnte so viel Interessenausgleich machen, dass alle vernünftiger und besser miteinander leben könnten und gleichzeitig die Integrität dieser Länder, wenn es gemeinsam vereinbart gewährleistet werden könnte, Gewaltverzicht kommt. Und das Dritte ist die Frage, dass dann das Selbstbestimmungsrecht gewährleistet werden könnte.